Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 46. Wie groß war sie? Von Nico Fried aus Stern Nummer 48 vom 24.11.2022. Gelesen von Günther Schosböck. Seit einem Jahr ist Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin. Doch der Krieg in der Ukraine stellt ihre Politik in Frage. Ein Treffen in ihrem Büro zeigt, wie sie damit umgeht. Einer der Unterschiede beträgt 60 Minuten. Angela Merkel sitzt nicht mehr wie früher um 8 Uhr an ihrem Schreibtisch, sondern erst um 9. Man sieht ihr diese Stunde an und alles, was daran hängt. Besser gesagt, was früher daran hing. Merkel wirkt entspannt. Die letzte persönliche Begegnung liegt fast genau ein Jahr zurück, nach der Bundestagswahl, vor der Amtsübergabe, ein Interviewtermin. Damals wirkte Merkel erschöpft, aber auch unruhig, fast rastlos, gerade so, als liefe ihr die Zeit davon. Diesmal wirkt sie gelassen, der Blick abwartend, fragend, ein freundliches Lächeln. Immer seltener muss Merkel, die ehemalige Bundeskanzlerin, in sich nach dem Aufwachen daran erinnern, dass es für sie keine Morgenlage mit ihren engsten Mitarbeitern mehr gibt. Sie muss nicht mehr sofort zum Handy greifen, um die Nachrichten zu lesen. Sie liest sie später natürlich trotzdem. Sie ist keine Politikerin mehr, aber immer noch ein politischer Mensch. Es geht ihr gut, alles in allem. Sie nickt zufrieden, den Mund Merkel-typisch ein wenig gespitzt. Neulich hatte sie eine blöde Sache mit dem Knie, am Ende ihres Urlaubs. Um eine Operation kam sie herum. Merkel erhielt eine Orthese, das ist eine Art Bandage, aber sie musste Ruhe halten. Hat ihr überraschend gut getan. Sie brauchte das offenbar nochmal, obwohl sie sich schon nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft ein halbes Jahr Nichtstun verordnet hatte. Jetzt ist das Knie ausgeheilt, man merkt nichts mehr, wenn sie steht und geht. Am 8. Dezember 2021 verließ Angela Merkel das Kanzleramt. Olaf Scholz begleitete sie zu ihrem Wagen. Ein kurzes Winken, einsteigen, weg. Ein letztes Mal bekam sie in jenen Tagen einhellig gute Presse dafür, dass sie es tatsächlich geschafft hatte, von sich auszugehen und für die harmonische Amtsübergabe an den Nachfolger. Manche sagten, man werde sie noch vermissen. Dann kam der Krieg, und mit ihm brach die Kritik über Merkel herein. Zu naiv sei ihr Verhältnis zu Russland gewesen, zu einseitig ihre Energiepolitik, zu unsensibel ihr Umgang mit den Osteuropäern. Der ukrainische Präsident Selenskyj, mittlerweile ausgestattet mit der moralischen Autorität eines Kriegshelden, kritisierte sie hart. Dazu noch Kommentatoren, Experten, ehemalige Kollegen, Leserbriefschreiber. Merkel war jetzt irgendwie verwickelt in diesen Krieg und auf jeden Fall mit Schuld am fehlenden Gas. Von Vermissen keine Rede mehr. Es geht seither um die Frage, was von Merkel bleibt nach 16 Jahren. Ob ihr historisches Bild schon ausbleicht, ehe es überhaupt richtig gerahmt wurde. Wolfgang Schäuble, Merkel in all ihren politischen Jahren, in einem spannungsvollen, nie ganz durchschaubaren Verhältnis aus Nähe und Distanz verbunden, wollte jüngst nur Adenauer, Brandt und Kohl als große Kanzler bezeichnen. Ob Frau Merkel unter den großen Kanzlern einzuordnen sein wird, das ist vielleicht noch zu früh, um das abschließend zu beurteilen. Es war ein typischer Schäuble-Satz, ausreichend boshaft, ohne sich endgültig festzulegen. So sieht das Leben der Ex-Kanzlerin seit Monaten von außen aus. Und von innen? Besuch bei Angela Merkel, ein Vormittag im November. Ein Bürogebäude des Bundestags. Man wird von einer Mitarbeiterin an der Pforte abgeholt. Freies Bewegen im Haus ist aus Sicherheitsgründen nicht so gern gesehen. Im Flur auf Merkels Stockwerk grüßt ein Bodyguard. Der Bundestag, dem sie rund 30 Jahre angehörte, stellt ihr mehrere Räume zur Verfügung. Durch die Fenster blickt Merkel auf die Straße unter den Linden. Links der Pariser Platz mit dem Hotel Adlon, vor dessen Eingang aus Limousinen Staatsgäste steigen, die sie nicht mehr empfangen muss. Gegenüber Madame Tussauds, da steht noch eine Angela Merkel. Wachsgewordene Geschichte. Rechts nur zwei Häuser weiter das gewaltige Gebäude der russischen Botschaft. Seit Monaten weiträumig abgesperrt. Vor den rot-weißen Gittern eine Mahnwache mit Kerzen, Blumen und Bildern aus dem Krieg in der Ukraine. Dem entkommt sie nicht. Die Kanzlerin, A.D., nimmt auf einem dunkelgrauen Stoffsofa Platz, davor ein rechteckiger Couchtisch, auf dem zwei Bücher liegen, das obere handelt von Pandemien. Auch so ein Thema, das nicht endet. Auf einem Stuhl vor dem Fenster sitzt Beate Baumann, ihre frühere Büroleiterin, heute ihre Pressesprecherin, die engste Vertraute. Sie kennen sich seit 1992, als Baumann sich auf Empfehlung von Christian Wulff bei Merkel im Krankenhaus vorstellte. Die Ministerin hatte sich ein Bein gebrochen. Am anderen Ende des Raumes der Schreibtisch, ein Globus, an der Wand das blaue Bild von Konrad Adenauer, das sie aus dem Kanzleramt mitgenommen hat. Es gehört sowieso dem Bundestag. Merkel lehnt sich erst einmal nicht an. Sie sitzt aufrecht und konzentriert auf der Vorderkante des Sofas. Klärung der Spielregeln. Sie hat zuletzt schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie versuchte, sich nur in ein paar Worten zu erklären, so wie jüngst in Portugal, als sie ihre Energiepolitik aus der damaligen Perspektive als sehr rational und nachvollziehbar bezeichnete, weshalb sie ihre Entscheidungen überhaupt nicht bereue. Hinterher rasten diese Sätze durch die sozialen Medien, Kommentatoren nannten Merkel beinahe beschämend und peinlich. Sie hat sich mit diesen Statements das Leben nicht leichter gemacht, das weiß sie selbst. Vielleicht auch deshalb jetzt einerseits ein ausführliches Gespräch, andererseits keine wörtlichen Zitate. Die Bereitschaft zu erklären, aber nichts, was herausgepickt werden kann. Kann losgehen. Das, was Merkel so über sich hört und liest, ist nicht das, was sie persönlich erlebt. Die Menschen, denen sie begegnet, sprechen sie freundlich an. Sie sind höflich, manchmal auch mitfühlend. Manche sagen, nach 16 Jahren sei es ja mal genug gewesen. Manche bedanken sich. Pampig oder gar aggressiv ist ihr noch niemand gekommen. Der Krieg beschäftigt sie jeden Tag. Sie hat Jahre ihrer Kanzlerschaft darauf verwandt, ihn zu verhindern. Das kann niemand bestreiten. Kaum war sie weg, überfiel Putin die Ukraine. Man kann endlos spekulieren, ob da ein Zusammenhang besteht. Als Merkel einmal öffentlich gefragt wurde, hat sie nicht Ja und nicht Nein gesagt. Daran hat sich nichts geändert. Sie mischt sich nicht ein. Aber sie spricht über den Krieg, wenn sie gefragt wird. Mit dem Kanzler zum Beispiel. Olaf Scholz hat erst vor wenigen Tagen gesagt, Merkel und er würden sich schon lange kennen, hätten immer gut zusammengearbeitet, über Parteigrenzen hinweg. Und das geschieht auch weiter so. Merkel sieht das ähnlich. In einer Mischung aus Erstaunen und Belustigung nimmt sie allerdings zur Kenntnis, dass Scholz mindestens so hart wie sie kritisiert wird für seine Art zu reden. Das hätte sie nach allem, was man über ihre Auftritte gesagt hat, nicht für möglich gehalten. Ihr neues Leben besteht immer noch aus Arbeit und viel Politik, nur eben aus der Distanz. Sie ist keine normale Zeitungsleserin, dafür weiß sie zu viel. Sie trifft ehemalige Kollegen. Mark Rutte, den niederländischen Premierminister, Antonio Costa, den Portugiesen, Viktor Orban, der das erste Mal ungarischer Ministerpräsident wurde, als Helmut Kohl noch regierte. Bestimmt hat sie mit Orban auch über den Krieg geredet, über Putin, den beide so lange und so gut kennen. Andererseits steht sie nicht mehr im Informationsfluss wie früher als Kanzlerin, telefoniert nicht mit Joe Biden oder Volodymyr Zelensky. Deshalb wäre es nur begrenzt, ergiebig zu fragen, was würde sie jetzt tun? Sagen würde sie es eh nicht. Merkel schreibt ein Buch, zusammen mit Beate Baumann. Dieses Projekt beschäftigt sie immer mehr. Eigentlich verrückt. Ein paar Monate lang hat Merkel so viel Mühe darauf verwendet, sich vom Amt zu lösen, nur um jetzt wieder tief in all die Jahre einzutauchen, dazu noch in die vor der Kanzlerschaft. Neulich ist sie an ihrer Zeit als Frauenministerin vorbeigekommen, kurz nach der Wiedervereinigung. Damals saß die Regierung noch in Bonn. Jeden Montag um 6.25 Uhr ging der Flug aus Berlin. Aufstehen quasi mitten in der Nacht. Aber die ambitionierte Politikerin legte Wert darauf, immer die Erste im Ministerium zu sein. Für das Buch über Merkel nimmt Merkel sich Zeit, absolviert nur wenige öffentliche Termine. Ein paar Reden hat sie gehalten, einen Preis entgegen, einen Juryvorsitz übernommen. Als Königin Elisabeth II. Starb, trug sich Merkel in der britischen Botschaft ins Kondolenzbuch ein. Auf dem Regal in ihrem Büro steht ein Foto mit ihr und der Queen. In diesem November ist Merkel bislang gar nicht aufgetreten. Natürlich hat sich Merkel nach dem 24. Februar gefragt, ob sie in ihrer Einschätzung Putins einem kompletten Irrtum aufgesessen ist. Sie glaubt das nicht. Man handelt immer in der Zeit, in der man ist, hat sie jüngst gesagt. Merkel meint damit gar nicht richtig oder falsch, sondern die Motive. Ihre Entscheidungen waren nicht unüberlegt. Stunden hat sie alles hin und her gewendet, Tage, Wochen. Die Verhandlungen zum Minsker Abkommen dauerten 17 Stunden. Die Telefonate, Reisen, Gespräche vorher nicht mitgerechnet. Heute aber soll sie kurze, kompakte Antworten geben auf Fragen wie: Bedauern Sie? Hätten Sie nicht? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, unter Merkel in zwei Legislaturperioden Außenminister, hat Fehler eingestanden. Sie nicht, sie klärt das noch mit sich. Nach dem Massaker von Butscha im Frühjahr 2022 rief Selenskyj Merkel auf, sich die Leichen auf den Straßen persönlich anzusehen. Das sei das Ergebnis ihrer Weigerung, die Ukraine auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest schnell ins Bündnis aufzunehmen. Merkel ist sich sicher, dass Putin einen zügigen NATO-Beitritt der Ukraine nicht hingenommen hätte, dass er Krieg geführt hätte, damals schon. Und die Ukraine hätte sich nicht so verteidigen können wie heute. So hat sie es schon im Sommer gesagt. Mittlerweile hat Merkel weiter dazugelesen. Sie kann jetzt Zeugen für ihre Version aufrufen. William Burns, den damaligen US-Botschafter in Moskau etwa, der Erinnerungen an sein Diplomatenleben geschrieben hat. Der NATO-Beitritt sei die röteste aller roten Linien für Putin gewesen, steht da drin. Wir, hat Putin ihm persönlich gesagt, würden alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu verhindern. Kommt vielleicht auch in ihr Buch. Angela Merkel und Beate Baumann schreiben es allein. Kein Ghostwriter, keine Helfer. Nur das Lektorat des Verlages. Merkel will genau sein, deshalb macht sie es lieber selbst. Das geht schneller, als wenn sie jemandem alles erzählt und hinterher damit beschäftigt ist, das zu korrigieren, was falsch verstanden wurde. Sie ist da pingelig. Ende 2023 soll das Werk fertig sein, 2024 erscheinen. Das Buch soll Historikern nützen, aber auch für normale Menschen gut lesbar sein. Merkel und Baumann wollen Politik erklären. Auch das Leben in der Politik. Urlaub, Schlafen, Essen, Krankheit, Routinen. Beide wissen, wie groß die Aufgabe ist. Doch die Damen reagieren spitzzüngig, wenn man diesen Druck ins Verhältnis zu ihren bisherigen schriftstellerischen Erfahrungen stellt. Die Formalia sind erledigt. Ein Verlag gefunden, eine GbR gegründet. Sie heißt Team Book, großes M für Merkel, großes B für Baumann. Die Büroleiterin hat vieles miterlebt und wo sie nicht dabei war, hat Merkel es ihr hinterher erzählt. Baumann hat Merkels Bild mitgeprägt, selbst aber die Öffentlichkeit gemieden. Sie hat die Kanzlerin loyal beraten, aber auch ehrlich kritisiert. Wäre es nach ihr gegangen, wäre Merkel 2017 nicht mehr angetreten. Die Kanzlerin entschied sich anders, die Büroleiterin blieb. Heute ist sie offiziell Merkels Pressesprecherin. Das Büro der Kanzlerin AD darf aber nur für nachamtliche Tätigkeiten genutzt werden. Deshalb entsteht das Buch nicht hier. Der Firmensitz der Team Book ist in Merkels Privatwohnung. Eigene Adresse, eigene Mail, alles getrennt. Baumann schreibt in ihrer Freizeit. 9 Mitarbeiter hat Merkel insgesamt. Jüngst war von Gesprächen zu lesen, die das Kanzleramt, auf dessen Haushaltsplan das Büro läuft, mit Merkel geführt hat, über die bedarfsgerechte Ausstattung, was als Ermahnung gewertet wurde. Merkel ließ das zurückweisen. Auch im Kanzleramt wurde dementiert. Richtig ist, alles wird abgesprochen. Der Durchbruch für eine Tür, die Renovierung des Büros, jedes Möbelstück, auch die Reisen. Als Merkel im Juli nach Amsterdam flog, begleitete sie ihr Mann. Joachim Sauer zahlte selbst. Merkel hat sich als Kanzlerin viel anhören müssen, aber nie, dass sie zum persönlichen Vorteil handle. Diesen Ruf wird sie nicht aufs Spiel setzen. Ihr Ruf. Als ihre Amtszeit zu Ende ging, hat Merkel oft gesagt, Historiker sollten ihre Kanzlerschaft bewerten. Aber ihre Sicht ist ihr schon wichtig. Auch bei der Sache mit Nord Stream 2. Denn da spitzt sich dieser eine zentrale Widerspruch zu, den sie selbst aufgeworfen hat. Im Juni, als sie sich im Berliner Ensemble das erste Mal seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft interviewen ließ, sagte Merkel, sie habe gewusst, dass Putin Europa zerstören wolle. Trotzdem redete sie immer weiter mit ihm und ließ sich auf Kompromisse ein. Auf Merkels Schreibtisch steht die silberne Figur eines Künstlers aus ihrem früheren Wahlkreis. Die Plastik zeigt Kairos, in der griechischen Mythologie der Gott des richtigen Augenblicks. Er stand schon im Kanzleramt, um sie zur rechten Zeit ans Aufhören als Politikerin zu mahnen. Hat Merkel im Umgang mit Putin nicht auf Kairos gehört? Nord Stream 2 ist für viele das Symbol für eine falsche, einseitige Energiepolitik geworden. Man merkt, wie intensiv sich Merkel damit noch einmal beschäftigt hat. Mit dem großen Bild, außen, innen, wirtschaftspolitisch. Mit den äußeren Umständen, der verminderten Gasförderung in Norwegen und Großbritannien, der verstärkten Gasförderung in den USA. Da war der höhere Preis für Flüssiggas, den niemand bezahlen. Da waren LNG-Terminals, die in Deutschland niemand betreiben wollte. Billig sollte das Gas sein, so wie es immer war. Der Stoff allein würde für mehrere Kapitel in ihrem Buch reichen. Trotzdem hätte sie das Projekt nach der Annexion der Krim nicht stoppen müssen. Das große Bild schmilzt jetzt auf eine Entscheidung zusammen. Am 10. Mai 2015 reiste Merkel nach Moskau. Einen Tag nach den offiziellen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Sie traf Putin, sie sprachen über Nord Stream. 3 Monate vorher hatte Merkel gemeinsam mit dem damaligen französischen Präsidenten François Hollande das Abkommen von Minsk vermittelt. Jetzt wollte sie, dass Putin daran festhält. Also sagte sie nicht Nein zu Nord Stream 2. Ihren guten Willen gegen seinen. Das kleinere Übel. Politik eben. Die Historiker werden sich darüber beugen. Als die Sorgen um die Ukraine trotzdem wuchsen, verständigte sich Merkel mit dem neuen US-Präsidenten Biden auf eine Erklärung. Wenn Russland gegen die Ukraine vorgeht, ist Nord Stream 2 erledigt. Sie sprach mit Putin, der beklagte, dass man über seinen Kopf hinweg entschieden habe. Merkel antwortete, dass die Erklärung doch nur bei schlechten Absichten greife. Hast du auch wieder recht, soll er gesagt haben, natürlich sinngemäß. Wenn man Merkel richtig versteht, geht es ihr darum. Ihre Entscheidungen waren nicht unbegründet, sie waren lange durchgekaut, abgewogen, mit einem Wort rational. Aber irgendwann war Putin das nicht mehr. Deshalb unterscheidet Merkel eher die Vergangenheit von der Gegenwart, als dass sie einfach eine direkte Linie zieht. Und die Zäsur ist der 24. Februar. Fragen nach Schuld oder Nichtschuld sind ihr zu schlicht. Politik ist komplizierter. Die Diskussionen um ihre Rolle hält sie aus. Da hat sie Schlimmeres erlebt. Merkel verfolgt, wie Olaf Scholz mit den Folgen umgeht. Sie hat ihn einige Male öffentlich unterstützt, nicht nur aus Anstand. Sie hat aber für sich eine interessante Beobachtung gemacht. Sie weiß aus der Distanz, welchen Druck der Kanzler hat. Sie liest, was los ist, wer was sagt und weiß genau, Jetzt geht es besonders heiß her. Aber sie fühlt es nicht mehr, leidet nicht mit dem Nachfolger. Der Kopf ist dabei, der Bauch nicht mehr. Gut so, findet Merkel. Zurück ins Glied. Vom Kabinettstisch an den Katzentisch in der Opposition oder ganz woanders hin. Merkels letzte CDU-Minister. Von Benedikt Becker. Peter Altmaier hat jetzt Apps auf dem Handy. Ihn freut das. Er kann sie alle aufzählen. Amazon, eBay, Twitter, Deutsche Bahn, ein paar Fluggesellschaften. Früher blieb ihm diese Vielfalt verwehrt. Als Minister hätte er sich jede App genehmigen lassen müssen, einer dieser vielen Zwänge des Amtes, die nun hinter ihm liegen. Altmaier, 64, hat die Politik verlassen, sein Bundestagsmandat nach der Wahl zurückgegeben, nach 27 Jahren. Ich war gerne Politiker, aber das neue Leben muss sich vom alten unterscheiden, sagt er. Das beginnt schon mit Apps auf dem Handy. 6 Ministerinnen und Minister der CDU sind vor einem Jahr mit Angela Merkel aus der Regierung ausgeschieden. 3 Männer und 3 Frauen verschwunden von der großen Bühne. Nur Jens Spahn ist irgendwie noch da. Der Rest lebt weitgehend außerhalb des medialen Scheinwerferlichts. Die einen, weil sie es so wollen, die anderen, weil Partei und Fraktion es so wollten. In der Opposition gibt es nur wenige Anschlussverwendungen, die öffentlich wahrgenommen werden. Und manches Amt klingt besser, als es ist. Da wäre zum Beispiel Julia Klöckner, Ex-Landwirtschaftsministerin, die sich immerhin 2 Posten sichern konnte. Sie ist nun Bundesschatzmeisterin der CDU, zählt damit weiterhin zur Parteiführung. In den Fokus rückt das Amt allerdings nur, wenn der nächste Spendenskandal droht. Klöckner, 49, wirkt gut gelaunt, wo immer sie aufkreuzt. Wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion ist sie nämlich auch. Als solche muss sie Robert Habeck kritisieren, was in diesen Krisenzeiten ein krisensicherer Job sein könnte. Wäre da nicht Jens Spahn, der als Fraktionsvize in der Hierarchie hauptberuflicher Habeck-Kritiker noch vor Klöckner rangiert? Sprecherin der Fraktion darf sich auch Anja Karliczek, 51, nennen. Die ehemalige Bildungsministerin kümmert sich jetzt um Tourismuspolitik. Naheliegend, schließlich führt ihr Bruder ein Hotel, in dem sie früher gearbeitet hat. Neulich hat Karliczek im Bundestag eine Rede über Campingurlaube gehalten. Caravaning ist auch wirtschaftlich eine große Chance für unser Land, stellte sie fest. Wohnwagenförderung statt Weltraumforschung. Wenn man mal Ministerin war, sieht das nach tiefem Fall aus. Nicht so bei Karliczek. Bei ihr bleibt das Rätsel, wie sie überhaupt Ministerin werden konnte. Über Tourismus hat sie immer schon gesprochen. Auf ungewohntes Terrain hingegen hätte sich Helge Braun gern gewagt, Merkels letzter Kanzleramtsminister. Vor einem Jahr wollte er Parteichef werden, aber nur 12% der CDU-Mitglieder wollten ihn. Im Bundestag leitet Braun, 50, den Haushaltsausschuss, dessen Mitglieder kleine Könige des Parlaments genannt werden. Wenn man so will, ist Braun unter den Kleinen der etwas größere König. Nur blöd, dass sein Reich hinter verschlossenen Türen liegt. Zum Treffen im Café ist Peter Altmaier mit dem Rad gekommen, trotz kalten Ostwinds in Berlin. Schon als Minister radelte er gern ins Büro, wann immer der volle Kalender es erlaubte. Heute macht er die Termine selbst. Er teilt seine Zeit auf. Ein Drittel in Berlin, wo er in einer Altbauwohnung zwischen tausenden Büchern lebt, ein Drittel im Saarland, wo er ein Haus mit Garten hat. Das letzte Drittel ist er unterwegs. Ich beschäftige mich mit spannenden neuen Themen und Menschen, sagt er. Am Abend zuvor hat er Nachwuchshistoriker bekocht. Bis spät in die Nacht haben sie diskutiert. Unter anderen Umständen wäre er bereit gewesen, nochmal 4 Jahre Verantwortung zu übernehmen. Doch ich bin dankbar für die neue Freiheit. Wie sich das Leben heute anfühlt? Selbstbestimmt. Ins heimische Saarland hat sich auch Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, 60, zurückgezogen. Und während die CDU beim Bürgergeld einen Grundsatzstreit mit der Ampel führt, geht die Frau, die mal Kanzlerin werden wollte, die soziale Frage nun ganz praktisch an. Als neue Vorsitzende der Erwerbslosen Selbsthilfe in Püttlingen. Kommen Sie mir nicht mit Masken. Jens Spahn ist immer noch da. Für ihn ist schon das ein Erfolg. Er hat die Pandemie und die Wahlniederlage weggesteckt. Jetzt hat er umgeschult auf Energiepolitik und greift Robert Habeck an. Von Benedikt Becker und Jan Rosenkranz. Herr Spahn, Sie sind jetzt 42, haben ein Buch geschrieben über Ihre Zeit als Corona-Minister. Bei RTL Plus erscheint eine Doku-Serie über Sie. Wie sollen wir das interpretieren? Schlussstrich oder Neuanfang? Neuanfang ist ein großes Wort. Nächster Schritt trifft es besser. Ich war 7 Jahre in der Regierung, erst als Staatssekretär, dann als Minister. Die 2 Jahre Pandemie waren die intensivste Zeit in meinem Leben, also habe ich im Dezember und Januar überlegt, what's next? Haben Sie daran gedacht, ganz mit der Politik aufzuhören? Ich bin seit 20 Jahren im Bundestag. Natürlich habe ich mich geprüft und habe festgestellt, ich brenne noch für Politik. Ich möchte mithelfen, dass sich die CDU nach ihrer heftigen Wahlniederlage stabilisiert, dass wir wieder regieren. Und ich will wieder breiter Debatten führen. Vor der Pandemie, vor meiner Zeit als Gesundheitsminister, habe ich mich ja gern in gesellschaftspolitische Fragen eingeschaltet. Migranten, Kopftücher, Islam. Das werde ich wieder häufiger tun, bei Themen, die für unser Land wichtig sind. Spitzenpolitik muss man wollen, mit jeder Faser, weil es wirklich jede Minute auch im privaten Alltag betrifft, so wie das in der Doku deutlich wird. Trotzdem haben Sie sich erstmal eine kleine politische Auszeit gegönnt. Von außen sah es vielleicht danach aus. Intern musste ich erstmal kämpfen. Es gibt den schönen Satz, auf dem Spielfeld bleiben ist manchmal auch ein Erfolg. Wir haben die Wahl verloren und ich war für viele im falschen Team. Im Team Laschet? Es war nicht so, dass in der Fraktion oder der Partei alle darauf gewartet hätten, was denn die Ex-Regierungsmitglieder so wollen. Mit meiner jetzigen Rolle in Fraktion und Partei bin ich sehr zufrieden. Wie würden Sie denn Ihre neue Rolle in der CDU beschreiben? Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Wirtschaft, Klima und Energie. In dieser Krise, die auch eine Energiekrise ist, bin ich dafür zuständig, unsere Ideen als Alternative vorzustellen. Wir arbeiten daran, unsere frühere Wirtschaftskompetenz zurückzugewinnen. Sie sind wohl seit Gerhard Schröder der erste Politiker, der Ehrgeiz und Machtwillen so deutlich zur Schau stellt. Hat Ihnen das eher geschadet oder genützt? Ich habe nie an irgendwelchen Zäunen gerüttelt. Dieses Narrativ hält sich trotzdem hartnäckig. Vielleicht, weil Sie nicht sofort abwinken, wenn man Sie danach fragt? Das ist etwas anderes. Ich will einen Unterschied machen bei den Themen, die mir wichtig sind. Dafür brauchst du Macht. Und dazu gibt es 2 Theorien. Die eine besagt, das Amt kommt zum Manne oder zur Frau, man muss nur lange genug warten. Der hängen Sie jetzt nicht so an. Sie trifft meiner Erfahrung nach nicht zu. Hätte ich nur gewartet, säße ich wohl immer noch in meinem Dorf im Münsterland. Die andere Theorie besagt, dass einem nichts geschenkt wird. Ganz ohne Ehrgeiz schafft man auch kein Seepferdchen. Was ist sonst noch falsch am öffentlichen Bild von Jens Spahn? Es gibt dieses T-Shirt, auf dem steht, »Lebe so, dass Jens Spahn etwas dagegen hätte.« Ist ja ganz amüsant. Aber was glauben die eigentlich, wie ich lebe? Halten die mich für so einen spießigen Typen, der in den 70ern hängen geblieben ist? Da frage ich mich, woher kommt dieses Bild? Und was antworten Sie sich? Dass ich mich ja schlecht verstellen kann, das wäre unehrlich. Aber zu Ihrer Beruhigung. Mir passiert auch das Gegenteil. Wenn ich Menschen treffe, wie neulich auf der Buchmesse, höre ich oft den schönen Satz, »Sie sind ja viel netter, als ich dachte.« Ich sage dann meistens, besser so als andersrum. Der Kolumnist Hajo Schumacher attestiert Ihnen in der RTL Plus Doku einen Hang zum kalkulierten Rebellentum. Auch falsch? Jein. Ich führe gern Debatten, aber mir ist wichtig, dass die, anders als reine Sommerlochdebatten, zu Entscheidungen führen. Ich debattiere, damit sich etwas verändert. Vermissen Sie eigentlich Angela Merkel? Sie meinen, wenn ich Olaf Scholz sehe? Definitiv. Ich habe sehr gut und gern mit ihr zusammengearbeitet. Sie galten als einer ihrer größten internen Kritiker. Was haben Sie von ihr gelernt? Ich habe mich so nie gesehen. Angela Merkel hat eine ziemlich einmalige Fähigkeit, selbst in größten Turbulenzen die Ruhe zu bewahren. Das habe ich zumindest versucht, mir abzuschauen. Sie sind ein Freund der deutlichen Ansprache. Was halten Sie vom Wort Sozialtourismus? Warum reden wir denn nicht über Wörter, die von mir sind? Es ist immerhin ein Wort Ihres Fraktions- und Parteichefs. Friedrich Merz hat dazu alles gesagt, was zu sagen war. Eine Entschuldigung sollte man auch akzeptieren. Unabhängig davon ist es unser Anspruch als Union, zu sagen, was ist. Manche empfinden ja schon das als Provokation. Das sollte uns nicht abschrecken. Dass unsere Wortwahl sich von Populisten unterscheiden muss, bezweifelt niemand. Sie gehören zu denen, die fordern, 2015, das Jahr der Flüchtlingskrise, dürfe sich nicht wiederholen. Ja, das ist Konsens in der Union. Wir müssen Kontrolle darüber haben, wer warum Europa betritt. Leider erleben wir im Moment wieder einen Kontrollverlust. Weil die Registrierung der Flüchtlinge zu schlecht läuft oder weil ihre Zahl zu hoch ist. Es kommen zu viele Menschen zu uns, die keinen Anspruch haben, zu bleiben. Es geht nicht nur um Registrierung. Wir brauchen Kontrolle, um auch Nein sagen zu können. 2015 hat von dieser Debatte nur die AfD profitiert. Was tun Sie, damit sich nicht auch das wiederholt? Wenn wir aufhören, diese Themen auch in der politischen Mitte strittig zu besprechen, verlernen wir das Darüberreden. Ohne ehrliche Debatten gibt es keine guten Lösungen. Wir wollen Migration in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Das haben wir schon gesagt, bevor es die AfD gab. Nur von uns erwarten die Menschen zu Recht Antworten. Allerdings ist die Union im Bund nicht mehr Regierung, sondern Opposition. Es entsteht gerade eine ungesunde politische Gemengelage. Wir gehen in eine Rezession. Die sozioökonomischen Ängste wachsen. Und gleichzeitig wollte die Regierung bei hoher ungesteuerter Zuwanderung statt Hartz IV ein Bürgergeld einführen, bei dem die Sanktionen wegfallen. Für die ersten 6 Monate. Das Schonvermögen wird zudem erhöht. Wir sind in einer Lage, in der sich bis in die Mitte hinein Bürger fragen, wie sie das alles bezahlen sollen und ob sich Arbeiten noch lohnt. Ich fürchte, dass diese Mischung am Ende radikale Kräfte stärkt. In Thüringen, Sachsen und in Brandenburg ist die AfD in Umfragen schon stärkste Partei. Ist der Osten verloren? Mich interessiert immer das Warum. Warum sind die Umfragen so? 90% wählen die AfD aus Protest. Im Osten kommt etwas hinzu. Die Menschen konnten weniger Wohlstand aufbauen. Viele besitzen kaum Rücklagen, erleben aber, wie diese Krise das Erreichte bedroht. Dort herrscht ein übergroßer, fast radikaler Pragmatismus nach dem Motto, entscheidend ist, dass günstiges Gas da ist. Solche Dinge knallt man im Osten viel direkter auf den Tisch. Das ist mir sogar sympathisch. Ist der Osten deswegen verloren? Nein. Muss man sich deshalb politisch so anpassen, wie es Ihr Parteifreund, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, tut? Ich finde gut, wie er durchs Land reist. Termine macht, immer das Gespräch sucht. Das ist die Methode. Und der Inhalt? Michael hat in einer aktuell entscheidenden Frage eine andere Einschätzung. Wie geht man mit Putins Russland um? Es ist bekannt, dass wir das in der Führung der Union anders sehen. Es bleibt bei den Sanktionen und über Verhandlungen entscheidet allein die Ukraine. In Krisen gäbe es nichts Schlimmeres, als nicht zu handeln, schreiben Sie in Ihrem Buch über die Corona-Pandemie. Waren Sie darum mit Kritik am Wirtschaftsminister so auffallend zurückhaltend? Ich unterstelle Robert Habeck, dass er das Beste für das Land will. Ich weiß, unter welchem Druck er steht. Trotzdem war es falsch, an der Gasumlage festzuhalten. Man muss so eine Entscheidung schneller revidieren, wenn sie nicht funktioniert. Was macht die Regierung in der Krise noch falsch? Mich überrascht, dass diese Regierung seit 6 Monaten vieles umsetzt, was wir fordern. Nur leider immer mehrere Monate zu spät und nur halbherzig. Seit März diskutieren wir über Kernenergie und über einen Gaspreisdeckel. Mich wundert, und das sage ich ohne Mimimi, wie wenig die Regierung in so einer Krise versucht, die Opposition mit in die Verantwortung zu nehmen. Ich würde das tun. Herr Spahn, können Sie gar nicht mehr ohne Krise? Oder warum haben Sie sich ausgerechnet die Wirtschafts- und Energiepolitik als neues Themenfeld ausgesucht? Als ich 2015 als Staatssekretär ins Finanzministerium kam, war noch Griechenland-Krise. Aber glauben Sie mir, das ist Zufall. Und es ist gute Tradition in Deutschland, dass ein Ex-Minister nicht jeden Tag seinen Nachfolger kritisiert, also habe ich mich neuen Themen zugewandt. Sie sind in Ahaus zur Schule gegangen, wo das Brennelemente-Zwischenlager steht und es in den 90er Jahren viel Protest gab. Wurden Sie dort als Anti-Atomkraftaktivist politisiert? Nein. Aber mit 16, 17 Jahren wollen Sie nicht das sagen, was alle sagen. Schon gar nicht das, was Lehrer sagen. Und bei uns an der Schule kamen die allermeisten aus der Atomkraft-Nein-Danke-Ecke. Also habe ich mich informiert. Einfaches Beispiel. Auf einem Flug nach Mallorca ist man mehr radioaktiver Strahlung ausgesetzt, als wenn man ein Jahr direkt neben einem Castor-Behälter schläft. Ich habe mich einfach gefragt, was soll das Theater, dieser ganze Protest, der unserer Stadt geradezu aufgezwungen wurde. Und das haben Sie dann in einem Leserbrief geschrieben. Damals, in der Vor-Internet-Ära, war der Leserbrief in der Lokalzeitung das Mittel der Wahl. Ich war mächtig stolz, als er gedruckt wurde. In der nächsten Ausgabe standen die Reaktionen. Ich kam morgens müde vom Kellner nach Hause, die Zeitung war schon da. Als ich den Lokalteil sah, traf mich der Schlag. 5 oder 6 Gegenleserbriefe. Mit 17 nimmt sie das mit. Ihr erster kleiner Shitstorm. Wenn ich damals durch die Innenstadt ging, konnte es passieren, dass mich Atomkraftgegner angespuckt haben. Es gab echte Anfeindungen. Könnte man sagen, Atomkraft ist Teil Ihrer politischen Identität? Kernkraft ist eher Teil meiner politischen Sozialisation. Atomkraftgegnern wird oft Ideologie unterstellt. Ist Atomkraftbefürwortung dann nicht auch Ideologie? Ich bin nicht ideologisch, sondern in der Sache überzeugt. Das sind 2 verschiedene Dinge. Ich habe sogar dem Atomausstieg zugestimmt, auch wenn ich ihn aus heutiger Sicht für einen der größeren Fehler der letzten 16 Jahre halte. Es wäre Ideologie zu behaupten, dass das Risiko der Atomkraft bei 0 liegt, aber Fakt ist, aktuell sterben weltweit sehr viel mehr Menschen an den Folgen der Kohleverbrennung als an Folgen der Kernkraftnutzung. Und wir dachten, mit dem Machtwort des Kanzlers wäre die Atomfrage endgültig entschieden. Nein, nein, sie kann schon deswegen nicht final geklärt sein, weil diese Krise nicht gelöst ist. Wir haben zu wenig Energie. Sich in so einer Lage absolut festzulegen, ist nicht klug. Meine Krisenerfahrung sagt mir, das wird euch noch einholen. Sie würden neue Brennelemente kaufen? Wir wollen die Kernkraftwerke bis Ende 2024 laufen lassen. Und wir hätten dafür längst neue Brennelemente bestellt. Und wissen Sie was? Die Hersteller könnten sogar liefern. Weil die französischen Kraftwerke so lange stillstehen, brauchen sie selbst erst später neue Brennelemente. Zum Schluss eine Schätzfrage, die Ihre frühere Funktion als Gesundheitsminister mit Ihrer neuen als Energieexperte verbindet. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Masken. Doch. 800 Millionen abgelaufene Corona-Masken werden dieser Tage thermisch verwertet, also verbrannt. Wie viele Kilowattstunden Energie werden dabei freigesetzt? Den Witz habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gehört. Aber leider ist das unvermeidlich. Auch Masken haben ein Verfallsdatum. Danach dürfen Sie sie nicht mal mehr verschenken. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr, Deutschland GmbH, in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 2084. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Breidatenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 02 05 00 00 01 83 25 01 BIC BFS WDE 3 3 LPZ.